Was ist für dich ein sinnvoller Einsatz für den Frieden?
Ein sinnvoller Einsatz für den Frieden ist, friedlich zu leben, keine Aggression gegenüber anderen Menschen zu hegen, auch wenn die oft als Feindbild ideal dafür sind. Weil dann bist du selbst nicht friedlich, aggressiv, sondern in dir selber den Frieden zu leben. Das ist nicht so einfach. Das merkt man ja schon, wenn man morgens beim Straßenverkehr dabei ist, wie aggressiv man ist. Und da geht's schon los. Friedlich zu bleiben, das ist für mich ein sinnvoller Einsatz. Weil wenn ich kein friedlicher Mensch bin, kann ich auch für die Friedensbewegung nichts tun.
Haben viele Deutsche ein Problem mit Flüchtlingen oder wollen sie jene nur nicht in Deutschland haben?
Ich glaube nicht, dass es ein deutsches Problem ist mit Flüchtlingen. Die Frage ist ja, ab wann endet Gastfreundschaft? Das ist die Frage. Ich glaube, wenn man ein Dorf hat, was aus 500 Leuten besteht und da kommen dann zwei dazu, dann sind das Gäste. Bei 20 sind die auch noch da. Wenn aber 300 kommen und die bleiben dann über ein halbes Jahr, werden die als Bedrohung wahrgenommen. Wir sind noch lange nicht bei diesen Zahlen in Deutschland und Europa. Aber die Menschen haben das Gefühl irgendwann, dass sie vielleicht überrannt werden. Hat auch durch die Medien zu tun, weil das die Leute, die zu uns kommen, stehen ja in keinem Verhältnis zu dem zur europäischen Landmasse, was da ist. Also wenn man von Islamisierung spricht, dann denke ich, eigentlich haben wir eine NATOisierung des Nahen Ostens. Aber es ist die Form der Darstellung. Dass Menschen aber Angst haben, weil sie nicht wissen, wohin das geht, das habe ich durchaus Verständnis dafür. Das hat damit zu tun, wie Politik Dinge darstellt und verkauft. Vollkommen verlogen ist natürlich, dass wir Flüchtlinge diskutieren, ohne Fluchtursachen zu diskutieren. Vor was flüchten denn die Flüchtlinge? Die Flüchtlinge flüchten vor Kriegen, an denen wir beteiligt sind. Wenn ich von wir spreche, meine ich unsere Regierung, die Rüstungsindustrie. Und sie flüchten auch vor unserer Agrarpolitik, vor unserer Subventionspolitik, was den afrikanischen Raum, die Bauern arbeitslos macht. Das ist unsere Art zu leben. Und unsere Art zu leben produziert Flüchtlinge. Und wenn wir keine Flüchtlinge haben wollen, die es aber immer geben wird, aber wenn wir sie nicht in der Anzahl haben wollen, dann sollten wir die Art und Weise, wie wir leben, ja unsere Art zu leben, überdenken und das vielleicht einstellen, weil das eine geht nicht unter das andere. Und das heißt, wir müssen anfangen, vielleicht auch wieder zu verzichten, sagen, ja, dann muss ich eben sagen, okay, wenn ich dieses billige Fleisch dann nicht in den Export bringe, dann wird es vielleicht bei mir wieder teurer, dann muss ich sagen, ja, esse ich weniger davon. Diese Möglichkeiten gibt es ja eben. Ich muss also mir selber Gedanken machen und darf nicht alles der Politik überlassen, weil die Politik lügt den ganzen Tag und das weiß ich auch.
Gibt es Politiker mit unerschütterlichen Idealen?
Nein.
Welche Themen müssen in unserer Zeit dringend bearbeitet werden, welche deiner Meinung nach für die Generation unserer Kinder existenziell gefährlich werden?
Wir müssen uns die Frage stellen, ob das, was wir unseren Kindern vorleben, ob wir das wirklich unseren Kindern vorleben, weil wir immer von Nachhaltigkeit sprechen oder aber weil wir uns von diesen liebgewonnenen Gewohnheiten nicht trennen können. Also fahre ich den SUV wirklich jetzt mit Blue, AdBlue und so, damit meine Kinder es mal besser haben oder aber fahre ich einfach gerne SUV. Ich glaube, wir müssen lernen, weniger egoistisch zu sein und tatsächlich uns die Frage zu stellen, ob das, was ich heute treibe als Erwachsener, ob das wirklich nachhaltig ist und damit meine Kinder es mal besser haben. Und die Antwort lautet in den meisten Fällen, dass es nicht nachhaltig ist. Wir fahren zu oft in den Urlaub, wir haben einen wesentlich zu hohen Energieverbrauch, unser Footprint ist ätzend, wir produzieren Plastik ohne Ende. Die Energie, die wir haben, wie wir sie verbrauchen, dass wir Atomstrom haben, dass wir aus Erd- und Öl- und Gasstrom produzieren, ist alles vollkommen absurd, wenn wir Solarenergie haben könnten. Und das sind die grundsätzlichen Fragen, nämlich, dass wir nicht wirklich wahrhaftig sind. Und ich glaube, dass uns in dieser Generation das zum ersten Mal dahingehend begegnen wird, dass unsere Kinder zu uns kommen und sagen, Papi, was du hier machst, den Schaden erlebe ich jetzt als Kind. Das heißt, diese Wahrhaftigkeit, die ich hier fordere, die wird sowieso demnächst kommen, weil unsere Kinder sind ist der neue Feind im Haus, der nämlich sagt, Papi, ist ja fantastisch, was du da geleistet hast, Mutti, aber das hast du bestimmt nicht wegen mir gemacht. Also ist glaube ich, besser, sich gleich damit zu beschäftigen. Wahrhaftigkeit.
Eine Sinnfrage. Bist du ein friedlicher Mensch oder steht dir dein Kampfgeist für den Frieden im Weg?
Ich habe keinen Kampfgeist im Sinne von für den Frieden, sondern ich versuche einfach den Frieden mit mir selber abzumachen, nicht rauszugehen und zu sagen, du musst so und so sein, sonst gibst du mit mir Ärger. Natürlich bin ich auch ein friedlicher Mensch, aber ich bin natürlich auch ein kriegerischer Mensch. Wir alle sind kriegerisch. Wir nennen das dann eben Durchsetzungsvermögen. Die Frage ist ab wo wir dann das als klassischen Krieg definieren. Ich würde nie auf die Idee kommen, Menschen mit Waffen anzugreifen. Ich würde auch nie auf die Idee kommen, auf der Straße, um meine Argumente durchzusetzen, den Straßenkampf anzubieten. Aber wenn ich jemand angreift, bin ich bereit, mich und meine Familie natürlich zu verteidigen. Ne? Es muss immer im Rahmen sein. Also wenn mich jemand beschimpft oder anspucken würde, dann zücke ich kein Messer und bringe ihn um. Ja? Aber insofern ist es natürlich so, ich bin schon Pazifist. Ja? Ich würde nie anfangen, einen Krieg vom Zaun zu brechen. Aber in dem Moment, wo ich als Pazifist angegriffen werde, befinde ich mich im Krieg. Das heißt, das entscheide ich ja eigentlich gar nicht. Dass derjenige, der mir gegenübertritt, der entscheidet, wie lange ich Pazifist bleiben kann. So. Weil wenn er mich angreift, werde ich beschossen, dann bin ich im Krieg. Ich bin dann in einer kriegerischen Handlung. Selbst wenn ich noch nicht zurückgeschossen habe, bin ich im Krieg. Ich versuche, solche Situationen nicht entstehen zu lassen, indem ich eben mit Worten kämpfe, ja, oder mit Worten argumentiere. Und auch jemand, den ich treffe, von dem ich weiß, dass er mich wirklich abgrundtief hasst, weil er mich für das oder das hält, dem nicht so entgegenzutreten nach dem Motto, dass einer von uns beiden bei einem Wortgefecht zerstört werden muss. Da sind wir wieder beim Fußball. Die eine Mannschaft besiegt die andere ja nicht dahingehend, dass die vernichtet wird, sondern es ist Fairplay, man trifft sich wieder, damit das Spiel weitergehen kann. Es ist im Grunde ein Spiel, es ist ein Ringen um Argumente, aber Krieg kommt für mich natürlich als klassische Gewalthandlung überhaupt nicht in Frage. Ich würde mich auch niemals daran beteiligen.
Welche Veränderungen in deinen Verhaltensweisen waren für dich besonders gravierend?
Für mich war gravierend, mir die Frage zu stellen, wie viel von dem, was ich mache, mache ich wegen der Nachbarn? Wie verhalte ich mich, wie kleide ich mich, was sage ich wegen der Nachbarn? Wie viel von dem, was ich tue und was ich sage, ist wirklich meine Überzeugung oder aber habe ich gelernt, dass ich damit weiterkomme? Und da auf sich selber zurückgeworfen zu sein und versuchen, alles, was man tut, nur noch daraufhin zu tun, indem man sagt, wie stehe ich, wenn ich abends im Bett liege, an die Decke, habe ich das wegen mir gemacht, weil ich davon überzeugt bin oder was anderes? Das so zu machen, weil man da wirklich dran glaubt, das ist ein ständiger Prozess und in dem befinde ich mich den ganzen Tag, das ist nicht abgeschlossen. Weil wir alle sind anfällig für Eitelkeiten. Wenn man ein Format macht und alle sagen, das ist total gut, dann gibt es ganz schnell die Möglichkeit, das mache ich mehr, da kriege ich mehr Lob dafür. Und sich von diesen Eitelkeiten loszusagen und da nicht keine Rezeptoren mehr zu entwickeln, ist auch ein Prozess. Also da bin ich sehr gut drin.
Welchen Teil deiner journalistischen Arbeit findest du besonders ermüdend und was willst du verändern?
Was ich nicht mehr mache, was ich ja lange gemacht habe, ich konsumiere keine Tagesnachrichten mehr. Also ich bin jetzt nicht so dieser News-Junkie, der jeden Tag guckt, was hat der Seehofer gesagt, was hat er jetzt gesagt, was hat er Minute, dieser Live-Blog-Quatsch, das mache ich nicht mehr. Ermüdend finde ich eine Sendung wie Me, Myself and Media, weil ich sammle natürlich jeden Tag so ein bisschen Nachrichten, das so, und da muss ich die am Ende des Monats zusammenfassen, da habe ich vieles schon von vergessen, weil es auch unwichtig geworden ist. Da muss ich das wieder aufarbeiten, das geht mir so auf den Sender. Das wissen auch alle Redaktionen, wenn Me, Myself and Media kommt, dann ist der Jepsen überhaupt nicht gut drauf. Aber es ist wie so ein 10.000er-Puzzle. Ich kriege das dann alles zusammen, sage, gut, dass es erzählt ist, aber im Grunde genommen, viel Neues kommt dabei nicht rum. Es ist amüsant, deswegen sind die Folgen auch immer mehr sarkastisch, weil im Grunde tut sich nicht viel. Es ist ein ständiger Western, immer mit John Wayne.
Was tust du an einem freien Tag?
Ich habe jeden Tag einen freien Tag. Ich arbeite nicht mehr so viel wie früher. Ich mache mehr frei. Frei bedeutet aber für mich, dass ich nachdenke. Ich bin viel in der Natur und gucke, was sich in meinem Kopf dann ereignet. Das mache ich. Das ist auch ein Freiheit. Ich versuche überall freie Räume zu generieren. Wenn ich in Leipzig bin und ich sitze im Café, versuche ich beim Bäcker, wie gehen mit den Menschen miteinander um? Ich meine, Reporter sein bedeutet ja auch Soziologe sein. Das ist ständig. Immer gucken, um was davon zu lernen. Wenn Leute freundlich miteinander sind, sich daran zu erfreuen oder wenn jemand einem über die Straße hilft oder auch wenn man sich ärgert, sagen, was macht das in mir? Und diese Gefühle zu beobachten, das habe ich von Ganser gelernt, die Gefühle, die in mir erzeugt werden, die zu beobachten, sagen, ah, und die als etwas zu sehen und sagen, mit dem ich eben, dass ich auch handeln kann. Das, deswegen so klassischen freien Tag, wo ich mich von meinem Beruf erholen muss, den ich ganz ungern mache und da brauche ich endlich Freizeit, wo ich dann endlich das mache, was ich will, so lebe ich ja gar nicht.
Was könnten alternative Medien deiner Meinung nach im Zusammenschluss erreichen? Wäre das eine ernsthafte Gefahr für ein marodes System?
Es wäre schön, wenn die alternativen Medien mehr zusammenarbeiten würden, unter anderem auch mit denen in den klassischen Medien, die schon alternativ ticken. Das gibt's ja. Es gibt ja auch eine Handvoll wirklich guter Journalisten in den klassischen Medien, die dort den Posten halten. Das muss man klar sagen. Also wenn man irgendwas sieht bei Panorama zum Beispiel, was ich über einen VW-Skandal, ist ja gut recherchiert. Das muss man dann auch loben. Wir sollten sogar diejenigen, die wir pauschal immer als die doofen Medien auch mal loben, damit die sehen, okay, das wird auch wahrgenommen. Umgekehrt könnten die auch mal sagen, okay, die alternativen Medien, okay, da gibt's auch den einen oder anderen guten. Wir sollten mehr zusammenarbeiten, weil wenn wir anfangen, was wir bei den alternativen Medien sehen, auch was wir in den Friedensbewegungen sehen, dass wir auch wieder so charten und positionieren und so einen Wettbewerb aufmachen, dann sind wir nicht anders als die anderen. Wir sind nur weiter unten, wir sind dann so die B-Klasse. Darauf würde ich verzichten, diesen Wettbewerb würde ich aufgeben. Nach dem Motto, auf meiner Bühne waren mehr, ich habe mehr Klicks. Wir wollen ja, wenn wir eine andere Welt wollen, auch als alternative Medien, dann wird in dieser neuen Welt, werden sehr viele von denen, die wir als Alte sehen, vorkommen. Die meisten Leute, die die neue Welt bilden werden, sind die Alten. Also ist es eine Frage der Überzeugungsarbeit, die wir leisten müssen. Die Menschen werden nicht auf den Mond umziehen, die wir nicht hier haben wollen. Wir müssen lernen, mit denen zu leben. Und viele von den Menschen, mit denen wir dann leben müssen, sind übrigens uns selber. Weil niemand, der heute alternativ denkt und friedlich unterwegs ist, war das schon immer. Wir alle haben lange klassische Medien geguckt. Wir alle waren schon mal irgendwo beim Club, bis wir diesen Aufwachprozess hatten. Und da waren wir für die, die schon länger bei der Friedensindustrie, sage ich, sind auch die merkwürdigen Vögel. Das ist ein Prozess. und der ist nicht abgeschlossen. Also ich denke nicht in Feindbildern, dass alles, was vom ZDF kommt, Klaus Dieber, durchgängig alle bescheuert sind. Frau von der Leyen ist total bescheuert und nur die und die sind gut. Damit müssen wir aufhören, dass wir so Cluster machen, sondern wir müssen lernen, auch zu tolerieren, dass wir uns alle in dem Prozess befinden. Und wir müssen diese Feindbilder aufgeben, auch innerhalb der Friedensbewegung. Die gibt's ja, leider.
Wofür bist du und was hältst du für persönlich umsetzbar?
Ich bin für den Frieden, da bin ich übrigens bedingungslos, das ist für mich übrigens alternativlos, der Frieden. Und den versuche ich dahingehend umzusetzen, indem ich jeden Tag versuche, so friedlich wie möglich zu sein und einfach tolerant zu sein und mein Umfeld dahingehend zu beobachten, wo ich einfach sage, okay, wo kann ich helfen, wo kann ich mich einbringen? Ich bin immer noch bei der Griechenlandhilfe aktiv, aber nicht, damit ich irgendwie ganz toll bin, sondern es macht einfach Spaß, anderen Menschen zu helfen. Menschen helfen auch gerne und das, was du dafür zurückbekommst, ist weit mehr, als wenn du irgendwelche Panini-Bilder bei X an der Kasse bekommst. Und das kann ich umsetzen. Das ist natürlich auch ein Prozess, weil manchmal habe ich auch eine Stinkwut, weil ich, was ich, unterzuckert bin und dann sich selbst auch beobachten und auch über sich selber lachen können. Mann, was machst du denn heute für einen bescheuerten Wahnsinn? Wer Kinder hat, ich habe Kinder, ist ja auch manchmal ungerecht, hat einen schlechten Tag gehabt und dann kommt irgendjemand durch die Tür und dann kriegt er auch gleich eine abgewatscht, wo man merkt, das ist man eben. Man ist ja auch ein biochemisches Wesen und das bei sich selber auch beobachten, auch bei anderen zulassen. Nicht alle in diesen 0 und 1 Rastern sehen. Ich bin sicher, dass Frau von der Leyen auch privat nett sein kann. Und ich muss aber auch in mir die Chance zulassen, dass wenn sie mal nett wäre, dass ich das auch erkenne und das auch einräumen kann. Nicht jemand haben, wo ich weiß, der ist eigentlich für mich immer scheiße. Das ist nicht friedlich. Ja? Es gibt auch Leute, die mich übrigens immer scheiße finden, das weiß ich, aus welchen Gründen auch immer. Und wenn die dann ihr Verhalten ändern, das hat es auch schon, dann sage ich, das finde ich einen sehr wichtigen Schritt, dass man sagt, okay. Auch einräumen, dass man sich geirrt hat, ist doch nicht schlecht. So, wenn man sagt, ja, der hat früher das gesagt und jetzt sagt er das. Wenn ich zu einer anderen Überzeugung gelange und dann aber bei der bleibe, damit meine Freunde sagen, der hat sich nicht verändert, bin ich ja bescheuert. Ich muss auch einräumen können, dass ich mich verändert habe, dass ich doch heute die Dinge ein bisschen anders sehe. Das heißt nicht, dass ich das ganze System verrate. Ich mache einen Schritt zurück und sage, ich werde versuche, toleranter zu sein.
Welche Person hat dich beruflich am meisten positiv beeinflusst?
Malcolm X. Thomas Sankara, Muhammad Ali und mein ehemaliger Chefredakteur, den ich vor 27 Jahren kennengelernt habe.